Man verbreitet ein Propagandanarrativ, das vieles ist, aber nicht im Interesse Deutschlands. Ich halte es für sehr zweifelhaft, dass der Iran unmittelbar vor der Entwicklung von Atomwaffen stand. Das tut er nämlich angeblich seit vielen Jahrzehnten immer wieder. Es ist nicht mal in sich schlüssig, was dieses deutsche Marionettenregime dort präsentiert. Es ist einfach widersinniger Unsinn, der nur der Manipulation der Bürger dient. Als Eliten-Menschheitsgruppe der Juden haben wir zu herrschen über die anderen. Das steht so in diesen Epstein-Files als Gesprächsfaden immer wieder von Epstein und seinen Freunden. Und dann wurden diese Trump-beinhaltenden Seiten bekannt gegeben, nachdem die ersten Bomben auf Teheran fielen. Ein Schelm, wer nun meint, dass das zeitlich koinzidiert, dass das Kausalität impliziert.
KI-generierte Fake-Videos werden mittlerweile zur Waffe der Desinformation. Das kann man mal ganz nicht anders beschreiben.
Glaub nichts, was du hörst und nur die Hälfte von dem, was du siehst. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was für KI heute gilt.
Ihr Lieben, heute habe ich den einzigartigen und legendären Paul Brandenburg erneut auf unserem YouTube-Kanal und ich freue mich riesig, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Zuletzt war ich ja bei dir in deinem Podcast zu Gast. Herzlich willkommen zurück, lieber Paul.
Ja, immer beim einzigartigen und legendären Dominik Kettner. Herzlichen Dank für die Einladung und dann musst du auch bald wieder zu mir kommen.
Ja, wir haben uns gerade im Vorgespräch, liebe Zuschauer, hier über KI unterhalten und darüber, was uns weiter menschlich macht. Lieber Paul, lass uns aber mal einen kleinen Shift drüber machen zum Podcast Nacktes Niveau oder deinem Kanal. Du hast dort den Iran-Krieg angesprochen und als das gefährlichste Pulverfass bezeichnet. Natürlich verlinke ich für die Zuschauer auch gerne all das, was wir hier ansprechen, damit sie auch deinen Kanälen folgen können. Wie bewertest du die Rolle Deutschlands in diesem Konflikt? Sind wir Akteur, sind wir Mitläufer, sind wir vielleicht sogar Opfer?
Deutschland ist wie immer ein Vasall der Vereinigten Staaten im Zweifelsfall und ein Spielball der Korruptionseliten, die über Brüssel regieren. Wie verhält sich Deutschland? Stereotyp, wie es halt so ist. Es bekundet, ritualisiert seine unverbrüchliche Treue gegenüber Israel, die angeblich aus einer immerwährenden Verantwortung resultiere für die eigene Geschichte. Und daraus leitet Fritz BlackRock als ehemaliger Vorstandsvorsitzender bzw. Aufsichtsratsvorsitzender des BlackRock-Konzerns und jetzt Deutschlandverwalter die Pflicht ab, dass Deutschland an der Seite Irans, also an der Seite Israels den Iran bekämpfen müsse, dass das Regime beseitigt werden müsse, weil es das gefährlichste Regime überhaupt sei. Die von den Unterstützern Fritz BlackRocks in Finanziers betriebene Ablegerschaft News unter Julian Reichelt, dem impfbegeisterten und massenmigrationsbegeisterten Ex-Bild-Chefredakteur, die jubelt auch gleich los und sagt, es ist in Deutschlands Interesse, wenn wir gezielte Tötungen im Ausland vornehmen, dieser Iraner. Bei all diesem Vorgehen muss ich eigentlich kurz ruhig sein, durchatmen und mich fragen, sind die betrunken? Sind die wahnsinnig geworden? Oder haben die jeden Restskrupel verloren angesichts ihrer davonschwimmenden Fälle? Ich nehme an, es ist eine Mischung aus allem, aber vor allem das Letzte. Denn ich glaube, dass die meisten sehr wohl überlegt handeln bei dem, was sie dort sagen und nicht im Zustand der Betäubungsmittelumnachtung oder ähnlichem. Man verbreitet ein Propagandanarrativ, das vieles ist, aber nicht im Interesse Deutschlands, naheliegenderweise. Ansonsten würde man ja nicht immer wieder betonen, dass es im Interesse Deutschlands ist. Ich vergleiche immer das immer wieder mit dem garantiert echten 50-Euro-Schein, den ich ihn dir anbiete und fünfmal betone, dass er garantiert echt ist. Dann dürfte es bei dir wahrscheinlich Skepsis daran wecken und du würdest genau hinschauen. Nichts anderes tut ja das Regime, wenn es immer wieder erklärt, wie sehr es im Interesse Deutschlands ist, dass nun im Iran bombardiert wird. Ich halte das für sehr zweifelhaft, dass das im Interesse Deutschlands ist. Ich halte es für sehr zweifelhaft, dass der Iran unmittelbar vor der Entwicklung von Atomwaffen stand. Das tut er nämlich angeblich seit vielen Jahrzehnten immer wieder. Und immer wieder vernichtet man angeblich das gesamte Atomprogramm. Offensichtlich gelingt es dem Iran, es immer wieder aufzubauen. Ich kann nur sagen, was ich zu vielen anderen geopolitischen Dingen sage. Ich bin sicherlich kein intimer Kenner der Nahostpolitik und der Iran-Politik. Insofern möchte ich mich gar nicht mit amateurhaften Analysen des Innenverhältnisses dort beschäftigen. Aber ich bin sehr wohl ein intimer Kenner der deutschen Außenpolitik und der deutschen Innenpolitik und sehe, nichts, was mir dort präsentiert wird, ist schlüssig oder zutreffend. Der Iran ist in keiner Weise verantwortlich, in irgendeiner Form, für die massenhafte Überfremdung Deutschlands durch arabisch-islamistische, oftmals sogenannte Migranten, die nichts weiter als Invasoren sind. Das sind Menschen, die unsere Bundesregierung aktiv anwirbt und aktiv durch Schlepperorganisationen ins Land holt. Von diesen Menschen kommt kaum jemand ursprünglich aus dem Iran. Das, was wir an iranischer Einwanderung hatten und haben in Deutschland, sind Menschen, die vor dem Mullah-Regime, nach dem Schahsturz geflohen sind. Menschen, die überwiegend bestens integriert sind, oftmals in sehr hochwertigen Berufen und sehr lukrativen Berufen tätig sind. und in keiner Weise Träger der Gewaltkriminalität Deutschlands sind. Die Prognose, dass nun durch den Iran-Krieg auch immer mehr aus dieser Region kommen, halte ich für genauso unsinnig. Also unsere Migrationsproblematik in Verbindung zu bringen mit dem Iran entbehrt jeder Grundlage. Der Iran hat damit nichts zu tun. Das natürlich, völlig unzweifelhaft, das Mullah-Regime eine brutale Gewaltherrschaft ist, dass eine islamistische Herrschaft die Frauen unterdrückt, die Andersdenkende einsperrt, die ein Unrechtsjustizsystem betreibt, nichts ist, dass man irgendwie relativieren sollte oder dürfte, ist doch voll selbstverständlich. Aber wer hat denn genau das in der Vergangenheit getan? Frank-Walter Steinmeier, der Mann, der als Oberfaschist im Amt des Bundespräsidenten bis heute jeden Tag jeden deutschen Staatsbürger demütigen muss. Der gratulierte ja dem Mullah-Regime vor kurzem noch zu seinem Jubiläum. Ein Freund der Mullah-Terroristen, die jetzt durch Fritz BlackRock so verteufelt werden. Es ist nicht mal in sich schlüssig, was dieses deutsche Marionettenregime dort präsentiert. Es ist einfach widersinniger Unsinn, der nur der Manipulation der Bürger dient. Was dort passiert, ist mittlerweile ja offen bekannt. Israel hat beschlossen, den Iran anzugreifen. Das ist keine Verschwörungstheorie, die ich mir ausdenke. Das ist keine Geschichte von Israel-Kritikern, sondern das ist die offizielle, mehrfach wiederholte Information von Marco Rubio, dem amerikanischen Außenminister, und von Donald Trump. Marco Rubio erklärte vor der Presse, wir wussten, dass Israel den Iran angreifen werde. Und wir haben uns entschieden, da mitzumachen, denn hätten wir nicht mitgemacht, wäre die Reaktion des Irans auch Amerika gegenüber schlimmer in der Konsequenz, als wenn wir gleich mit angreifen. Das muss man zwei- oder dreimal durchdenken, diese absurde Aussage. Trump hat dann sekundiert oder hat später nachgelegt und erklärte vor der Presse, er selbst habe zugestimmt, den Iran anzugreifen, weil sein Schwiegersohn Jared Kushner ihm erklärt habe, sonst würden sie Israel angreifen oder uns, und das musste sein. Wie auch immer man das alles deuten möchte, die USA haben den Iran angegriffen, weil Israel das wollte, und sie haben mitgemacht. Also wollte Israel den Iran angreifen. Das ist eine Sache zwischen Israel und dem Iran. Meine Haltung dazu ist sehr israelkritisch in diesem Fall, weil ich es für falsch halte und für unberechtigt, für illegal, für einen illegalen Angriffskrieg den Iran anzugreifen. Und zwar nicht, weil das iranische Regime mir irgendwie am Herzen liegen würde oder weil ich Israel Schlechtes wünschen würde, sondern weil ich schlichtweg nicht erkennen kann, wie sogenannte Präventivschläge ohne offenkundige und klare, unwiderlegbare Beweise einer unmittelbaren Bedrohung ein Instrument werden dürfen im Umgang der Menschen miteinander, weil das nichts weiter ist als das, was man ja Wladimir Putin im Fall der Ukraine vorgeworfen hat, bei der in Wahrheit allerdings eine lange Geschichte an Provokationen und Bedrohungen Russlands vorher durch die NATO-Ostpolitik zu erkennen war. Will heißen, ich halte diesen Iran-Krieg für etwas, das ausschließlich im Interesse Israels geschah, was in keiner Weise dem deutschen Interesse dient, sondern im Gegenteil diese Region massiv destabilisiert, was alles Potenzial hat, ein heißer dritter Weltkrieg zu werden, in dem Deutschland dann mittelbar beteiligt ist als Flugzeugträger der USA in Europa, als Lieferant von Waffen für Israel und als eine Nation, die dann durch alle möglichen Attacken, direkte und indirekte, von dem dann direkt bedrohten Iran nur nachteilige Konsequenzen haben kann. Und es wäre im Sinne Deutschlands, sich anlässlich dieses Ereignisses endlich souverän zu machen und zu sagen, auch als Freund Israels, als ein Land, das Israel sehr wohl im Blick haben muss, sich seiner eigenen Schuld bewusst sein muss für das, was es getan hat, für die Verbrechen an den Juden, die Deutschland unzweifelhaft in der Vergangenheit begangen hat, muss es einen besonderen Blick haben. Aber das heißt eben auch, einem Freund zu sagen, was du da gerade tust, das ist Wahnsinn.
Was ich dir jetzt sage, meine ich wirklich todernst. Ich habe das wichtigste Webinar organisiert, das wir jemals veranstaltet haben. Am 27. April um 19 Uhr zeige ich dir live, was jetzt wirklich auf dein Vermögen wartet und zukommt. Denn mein Team und ich haben monatelang recherchiert. Wir haben Fondsbilanzen von BlackRock und Blackstone durchgewälzt, Ausfallraten der Banken analysiert, Bankbilanzen studiert, EU-Gesetzestexte Seite für Seite mit Juristen gewälzt und analysiert. Die Ergebnisse haben selbst mich erschüttert. Und dafür habe ich ein Expertenteam zusammengestellt, das seinesgleichen sucht. Menschen, die das Finanzsystem von innen kennen, die Zusammenhänge sehen.
Tim Kellner, Professor Dr. Richard Werner, Professor Thorsten Polleit, Ernst Wolf, Peter Hane, Dr. Markus Elsässer.
Die alle anderen nicht mal erahnen. Die Daten haben, die sonst niemand besitzt. Das Webinar ist live, online und zu 100% kostenlos. Aber die Plätze sind streng begrenzt. Klick jetzt auf den Link und sichere dir deinen Platz, bevor es zu spät ist.
Du sprichst auch oft von einem neuen kalten Krieg. Zelensky soll Ungarn mit Invasionen bedroht haben. Ein Satz, der in den deutschen Medien kaum vorkam. Wie erklärst du dir diese selektive Berichterstattung unserer Medien?
Danke für diese Suggestivfrage. Aber wenn wir in den deutschen Staatsmedien eine halbwegs differenzierte Darstellung der Person Zelenskys, seines Regimes, seiner Rekrutierungsmechanismen für seinen Dauerkrieg zeigen würden, dann würde die Unterstützung auch der Insassen Deutschlands, die ansonsten an der Tagesschau hängen, ja wegbrechen. Auch das wieder keine Theorie von mir, sondern empirische Beobachtung. Bei Markus Lanz war das ja so zu besichtigen. Da bestreitet Markus Lanz in seiner Sendung, da hat er ausnahmsweise mal einen etwas kritischen Gast gehabt, dem erklärte, dass mittlerweile ganze Einheiten der ukrainischen Armee aus zwangsrekrutierten Menschen bestehen, die auf offener Straße gekidnappt wurden. Das ist bestens belegt. Ja. Videos davon und Berichte davon wurden selbst in Staatsmedien und selbst bei der Welt, die zur Axel Springer Gruppe gehört, mehrfach bestätigt worden. Und Lanz sagt ganz einfach, wie früher Rudolf Scharping, das glaube ich nicht. Ja. Er sagt es nicht mit schwäbischem, mit rheinischem Akzent oder pfälzerischem Akzent. Er sagt es natürlich in bestem Hochdeutsch und mit frisch gegelten Haaren. Erklärt er dann, nein, das sei alles Unsinn. Das stimmt nicht. Und erklärt das einfach für Fake News. Wenn gezeigt werden würde, wie dieses Korruptionsregime diese sogenannten Ukraine-Hilfen für sich selbst ableitet, abzweigt, wie es seine eigenen Bürger zwingt, diesen Krieg zu führen, den sie nicht mehr möchten. Wenn es berichten würde, wie die Menschen in diesen betroffenen Ostgebieten pro Russland gestimmt sind, wie viele Ukrainer auf Seiten eigentlich oder das Ganze als russisch-ukrainischen Bürgerkrieg betrachten und mit sehr viel Verständnis für die Konfliktparteien da sind. Wenn sie also differenziert zeigen würden, was dahinter steht, würde natürlich die gesamte Propagandalüge nicht mehr funktionieren. Eine Lüge muss immer und immer und immer und immer wiederholt werden, weil sie ansonsten sich schlichtweg entlarvt und nicht weiter funktioniert.
Paul, lass uns nochmal einen wichtigen zeitlichen Shift machen, der aber parallel oder etwa parallel stattfand, und zwar die Publizierung der Epstein-Akten. Du hast auch ein Video gedreht dazu, zerlegt Jeffrey Epstein, die EU war der Titel. Über 170.000 Aufrufe, als wir es uns angeschaut haben. Was sind denn für dich die brisantesten deutschen Verbindungen in diesem Skandal? Und warum schweigen die Leitmedien hier ebenfalls wieder?
Aus dem gleichen Grund wie zum anderen Thema. Die deutschen Verbindungen sind, sagen wir mal, exotisch aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Da haben wir Philippa Siegel-Glöckner, die offensichtlich Strippenzieherin im Auftrage Epsteins oder der Epstein-Kreise, die einerseits beim BND arbeitete, dann im Kanzleramt arbeitete, als Ökonomin firmiert und nun einem Think Tank, einer NGO oder wie Patrick Barb sehr treffend sagt, einer GONGO, also einer Governmental Organized Non-Governmental Organization, also einer letztlich doch Staatsorganisation, die Strippen zieht, um SPD-Politik durchzudrücken. Diese Frau war offensichtlich direkte Ansprechpartnerin von Jeffrey Epstein. Warum kommen diese Dinge jetzt raus? Gute Frage. Wir können alle nur spekulieren. Aber was wir sehen ist, dass ein amerikanischer Präsident unter massivem innenpolitischen Druck, der sich immer weiter steigert derzeit unter dem Iran-Krieg, den er begonnen hat, unter massivem innenpolitischen Druck war, diese Akten freizugeben. Seine eigenen Unterstützer haben es verlangt. Dann wurden 3 Millionen der DIN A4 oder Legal Letter Size Seiten freigegeben, die auffallend wenig Nennungen des Namens Trump beinhalteten. Das wurde dann nachgefordert und dann wurden diese Trump beinhaltenden Seiten bekannt gegeben, nachdem die ersten Bomben auf Teheran fielen. Ein Schelm, wer nun meint, dass das zeitlich koinzidiert, dass das Kausalität impliziert. Ich sage ja immer wieder, das wichtigste Prinzip unserer Demokratie ist, dass gar nichts mit irgendwas zu tun hat, denn wer davon abweicht, der ist ja wie bei 1984 schon halb im Gedankenverbrechen. Also wir dürfen davon ausgehen, dass Donald Trump sehr bewusst dieses Timing gewählt hat für die Freigabe der Dokumente. Sie zeigen Abscheulichkeiten im Mindesten. Sie zeigen, ihr habt es auch, Philipp Hopf und du haben es auch auseinandergenommen und die gute Arbeit geleistet, das deutlich zu machen. Sie zeigen ein System von ein Sprachsystem, ein schwach getarntes Sprachsystem, für Verbrämung von Kindesmissbrauch in all seinen Spielformen und all seinen Perversitäten. Es zeigt zumindest die Selbstverständlichkeit dieses Austausches darüber mit Berühmtheiten in allen Stufen der amerikanischen Gesellschaft, Harvard-Professoren und andere Exponenten der Intellektuellen, der Filmindustrie und der Wirtschaft. Und es reicht eben bis in die Deutsche Bank, bis zur Ehefrau des Betrugsdoktors Gutenberg. die auf irgendeiner Kreditkartenabrechnungsliste auch mit erschienen. Es sind alles inzidentielle Dinge, es sind alles Indizien auf eine Verstrickung, es sind eben keine formellen Beweise. Denn selbstverständlich können auch wir beide natürlich alle möglichen Dokumente erstellen, in denen Namen stehen und irgendwelche Abrechnungsdaten und können sie irgendwo hinschicken. Es ist kein harter Beweis dafür, dass diese Menschen diese Taten begangen haben. Aber es ist eine solche Übermasse an Indizien. Es ist eine solche wirklich kohärente Geschichtenerzählung über so lange Zeit mit so vielen Personen, die auch öffentlich in diesen Kontexten immer wieder aufgetreten sind, dass ich persönlich sage, dass es die Beweislast umkehrt zu Ungunsten dieser Person und dass es bei mir den Eindruck, die Überzeugung weckt, dass diese Vorwürfe im Kern höchstwahrscheinlich wahr sind. Und was erleben wir sowohl in den Freien wie auch in den Staatsmedien? Wir erleben ein in Abrede stellen der Relevanz dieser Dinge. Selbst bei den kritischeren Medien gibt es einen Großteil an Menschen, die es aus meiner Sicht schlichtweg nicht wahrhaben wollen und dann versuchen, das ins Lächerliche zu ziehen. Die versuchen dann, Menschen, die das differenziert angehen, herabzuwürdigen, weil die offensichtlich, ja, als Epstein-Kritiker antisemitisch motiviert sein. Ein Vorwurf, den auch ich immer öfter bekomme in letzter Zeit, weil ich klar gegen diese Iran-Kriegführung Israels bin, oder weil ich klar darauf hinweise, was offenkundig aus den Epstein-Files hervorgeht, dass dieser Mann als enger Vertrauter von Ehud Barak, als Geschäftspartner von Ehud Barak, als Unterstützer der Israeli Defense Force, der IDF, der mit diesen T-Shirts der IDF auch posierte, der immer wieder in seiner Eigenschaft als Jude in abschätziger Weise von Nichtjuden sprach und immer wieder in diesen Mails erklärte, dass die Juden nun mal die Herrenrasse sind. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders ausdrücken. So geht es aus diesen Epstein-Files hervor. Eine rassistische, nichtjudenfeindliche Sprache pflegt, um zu erklären, als Eliten-Menschheitsgruppe der Juden haben wir zu herrschen über die anderen. Das steht so in diesen Epstein-Files als Gesprächsfaden immer wieder von Epstein und seinen Freunden. Und darauf muss man aus meiner Sicht als Medium hinweisen. Auf diese Tatsache muss man hinweisen und dann die Frage stellen, was hat das offizielle Israel damit zu tun? Ja, ich bin der festen, also ich weiß es, ich muss gar nicht Überzeugung sein, ich weiß, dass es nicht die Juden gibt, die das bejahen oder die da mit Epstein zusammenhängen, genauso wie es nicht die Christen gibt, die verantwortlich sind für die Verbrechen des deutschen Staates, die heute begangen werden oder der Brüssel-Kleptokratie. Aber wir müssen diese Fragen stellen und wenn eben Funktionsträger des Staates Israel auf dieser Ebene dort verwickelt sind, Ehud Barak, alte Geheimdienstchefs Israels, dann müssen wir auch die Klärungsfrage stellen, ist das systemisch? Ist das etwas, was die in ihrer Privatzeit im Einzelfall nebenbei getan haben? Oder sind das alles Vorgänge, die in offiziellen Regierungskreisen als Teil des Regierungs- und Verwaltungshandels getätigt werden? Und das dann als Antisemitismus zu verbrämen, das ist nichts weiter als niederträchtige Propaganda und böswilliger Versuch, eben genau das zu verhindern, was ich hier einfordere. Und in diesem Zustand sind wir gerade, nach meiner Wahrnehmung. Auch da gibt es keine Aufarbeitung und nicht einmal eine kritische Diskussion darüber, sondern es gibt bis hinein in die sogenannten freien Medien den Versuch, das zu vertuschen und das wegzudrängen.
Ja, ich möchte gar nicht weiter da reinbohren, weil das ist ein unfassbar großes Thema, Paul. Und wie gesagt, wir haben es angesprochen. Ich bitte die Zuschauer, ich packe gerne ein paar Links hier unten rein, wo ihr euch da weiter reinarbeiten könnt. Es war jetzt auch kein, ich wollte dich damit nicht mundtot machen, im Gegenteil, sondern wir wissen, und du sprichst es ja an, dass es Verstrickungen der Geheimdienste gibt, die das Ganze zu einem systemischen Netzwerk machen. Ja, die Frage ist natürlich, wie tief das in unsere eigenen europäischen Kreise hineinreicht. Dazu hatte ich auch Florian Homm zu Gast, der zu Recht die Frage in den Raum geworfen hat, warum Pädophile in Deutschland besser behandelt werden als auf dem Rest dieses Planeten. Ja, also China hat dafür erst einen Akt der Todesstrafe eingeführt. Ja, wir lockern die Gesetze. Also ich möchte zum Schluss noch
die Grüne Partei hat ja in ihren Anfängen quasi die Straffreiheit der Pädophilie gefordert. Nicht bis heute gibt es in diesen Kreisen immer wieder Relativierung. Und nur noch diesen einen Nachsatz. Es reicht nachweislich tief in die europäischen Geheimdienste hinein. Der Secret Service, der britische Secret Service, ist mit mehreren namenhaften Charakteren verstrickt in diese Epstein-Vorgänge. Es fiel ja dann der britische Botschafter in den USA, der frühere Handelsminister, der Sache auch zum Opfer. Ebenfalls ein MI6-Mann. Und die direkte Zusammenarbeit Epsteins mit mehreren britischen Agenten ist da bestens belegt in diesen Files. Also das Ganze ist ein europäisches Thema.
Andere Shops geben dir einen 5-Euro-Gutschein. Kettner! gibt dir das hier.
Dieter Bohlen öffnet ihren Tresor. Jeder Kauf ein garantiertes Geschenk. Bei jeder Bestellung ab 100 Euro öffnet Dieter Bohlen für Sie den goldenen Tresor. Sie gewinnen garantiert eines von 12 exklusiven Edelmetallgeschenken. Inklusive der Chance auf den eine Unze Gold Maple Leaf 2026. Die Aktion läuft den ganzen April. Jetzt bestellen und gewinnen.
Echter Wert, echtes Edelmetall, so muss das sein.
Zum Thema KI. Wir haben damit begonnen. Ich möchte das Video damit gerne auch enden lassen. KI-generierte Fake-Videos werden mittlerweile zur Waffe der Desinformation. Man kann es nicht anders beschreiben, ja, weil wenn man durch X scrollt, durch Instagram oder sonst wo, wo man sich bewegt, gibt ja tausende verschiedene Plattformen, auch auf Verschlüsselplattformen. Es ist einfach ganz, ganz viel Fake unterwegs. Wie wertest du das in dieser heutigen Zeit, dass eigentlich nichts mehr wirklich geglaubt werden kann? Du hast ja eingangs schon drüber gesprochen. Also wie gehst du damit um?
Ehrlich gesagt, ich sehe nichts Neues. Ich kenne die alte Weisheit von Journalisten, die lautet, glaub nichts, was du hörst und nur die Hälfte von dem, was du siehst. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was für KI heute gilt. Ich glaube keinem Bild, das ich sehe. Ich glaube keinem Video mehr, das ich sehe. Das halte ich für selbstverständlich. Ich glaube auch keinem Anruf mehr, den ich bekomme. Denn es ist viel einfacher, eine Stimme vernünftig zu faken. Und weiß ich, ob es Dominik Kettner ist, der mich da anruft. Ja, ich gehe davon aus, dass derjenige, der mich anruft, nicht derjenige ist, der es behauptet, bis ich nicht durch Inhalte des Gesprächs verifiziert habe, dass es so ist. Ich bin natürlich ein besonders paranoider Mensch, weil ich nun seit Jahren im Exil lebe. Seit Jahren, ja, kann man sagen, auf der Flucht zum Teil vor deutschen Apparaten. Ich nachweislich, also geständnismäßig belegt von denen, überwacht werde von deutschen Geheimdiensten und davon ausgehe, dass hätten die mehr Technik als eine Faxmaschine zur Verfügung, dann würden die das auch nutzen. Ich muss also, und Geld haben sie, also können sich das kaufen und zukaufen durch Dienstleister, wenn sie das wollen. Ich muss also aus Selbstschutz davon ausgehen. Ich hatte auch schon Verfassungsschutzmitarbeiter in meinem Umfeld. Ich hatte Denunzianten, die beispielsweise heute noch für den Kontrafunk arbeiten, ja, bekanntermaßen habe ich auch veröffentlicht, als Menschen, die mit kriminellen Falschbeschuldigungen gegen mich Polizeiaktionen lostrat, eine besondere Form der Kollegen-Sabotage. All das hatte ich öfter bereits selbst erlebt. Deswegen bin ich natürlich besonders skeptisch von Hause aus. Aber muss sagen, diese Skepsis muss sich einfach jeder als Normalzustand angewöhnen. Das ist ganz normal zu sagen, ich sehe da ein Foto, auf dem Dominik Kettner ein kleines Kind schlägt. Ich werde nicht mal Dominik Kettner fragen, ob das echt ist. Ich werde dieses offenkundige und höchstwahrscheinliche Fake-Bild nicht dadurch aufwerten, dass ich es auch noch mit einer Frage verbinde. Vielleicht weise ich dich darauf hin und ich sage, hey Mensch, irgendjemand verbreitet so ein Zeug über dich. Wir müssen also unsere eigene Erregungsschwelle hier einfach absenken und uns ganz klar machen, Bilder sind nur noch Konstruktion, nur noch Lüge. Und das ist natürlich für jemanden wie dich oder mich, der in Medienwelten Bilder und Ton vertreibt, die eigentliche Herausforderung. Dafür zu sorgen, dass wir unsere Formate so gestalten, dass die Nutzer wissen, die sind frei von Fälschung, frei von Manipulation. Und da, wo wir KI benutzen, müssen wir es so klar machen. Da, wo wir Bilder konstruieren, müssen wir das ganz klar zeigen. Denn ich bin ein großer Freund von KI. Ich halte das Potenzial für größer als den Schaden. Ich bin ja auch ein Waffenfreund. Ich bin selbst Jäger und Sportschütze in Deutschland nicht mehr. Aber bin der Meinung, man soll diese Dinge freigeben. Ich bin auch für die Freigabe sogenannter Drogen vollständig, weil ich sage, sie sind eh da. Und wir haben für eine aufgeklärte, erwachsene Gesellschaft keine andere Chance, als auf die Aufklärbarkeit und das Potenzial des Einzelnen zu setzen, erwachsen zu werden und reif zu handeln. Und eine Gesellschaft, die auf Repression setzt, die alles verhindern und kontrollieren möchte und die Menschen vor sich selbst schützen möchte, die endet dort, wo wir gerade enden, im Faschismus und in der Unterjochung der Menschen. Also gilt für KI das Gleiche. Und Fake News, da muss ich immer lachen. Propaganda und Lüge ist, glaube ich, das zweitälteste Gewerbe der Welt. Wenn nicht vielleicht sogar zeitgleich mit dem Ältesten entstanden. Nur die Mittel, die verändern sich eben. Und deswegen meine ich, wir müssen die Mittel der KI, das unglaubliche Potenzial dieser Technik in die Hände jedes Einzelnen geben, zur Selbstverteidigung. Und wen bedroht KI am stärksten? Aus meiner Sicht die großen Konzerne, die Monopolisten bisher. Heute kann ein Dominik Kettner, heute kann ein Paul Brandenburg mit wenigen Kollegen, mit einer Technik, die in einen Raum passt, eine Leistung an audiovisuellen Dingen tun, die bisher der ARD, dem ZDF und anderen Milliardenbuden vorbehalten waren. Ja, wir können Produkte erzeugen und Sendungen anbieten. Das wird immer besser werden. Wir werden Kinofilme, du und ich können Kinofilme von Hollywood-Qualität in kurzer Zeit produzieren, weil die KI Bilder erzeugt. Das gibt sie alles her. Das heißt, es ist auch eine Ermächtigung des Einzelnen. Und dagegen gehen natürlich die Monopolisten mit aller Gewalt vor. Gute KI ist solche, mit der sie unsere Bankgeschäfte überwachen können. Schlechte KI ist solche, mit der wir uns äußern dürfen. Ja? Und da lautet mein Fazit eben nicht, das ist alles schlecht und muss weg, sondern das gehört in die Hand des einzelnen Menschen. Selbstbestimmung und Selbstermächtigung, denn das ist der erste Schritt zur Selbstbestimmung. Selbstermächtigung, zu sagen, ich nehme mir die Freiheit. Ich mache nicht zum Maßstab, was man mir erlaubt, sondern mein Maßstab ist das, was ich mir erlaube. Das ist aus meiner Sicht die richtige Herangehensweise für die Methoden der KI, auch in den Medien.
Paul, erstmal vielen Dank für die spannenden Einblicke. Zum Abschluss nochmal eine Frage, um den Zuschauern auch ein bisschen Handwerkszeug mitzugeben. Du bist ja praxiserprobt. Also was rätst du den normalen Bürgern heute denn konkret? Welche drei Dinge beispielsweise sollte jeder tun, um sich gegen das, was hier gerade global auf uns zukommt, aber auch auf medialer Ebene zu wappnen?
Das Wichtigste ist, die eigenen Lebensgrundlagen zu schützen und in Sicherheit zu bringen. Schafft euer Geld raus aus dem Euroraum. Habt keinen Euro irgendwo auf Konten innerhalb der EU liegen. Habt auch keinen Euro auf Konten außerhalb der EU liegen, sondern habt andere Währung, wenn es denn Fiat-Währung sein müssen. Habt Kryptos, wenn ihr sie denn, wenn ihr das Geld habt, also wenn ihr Spargelder habt, die ihr diversifizieren könnt auf ganz kleiner Ebene. Ich rede ja nicht von vielen 100.000 Euro, schon wenige 1.000 oder 100 Euro an Rücklagen. Verteilt sie auch auf Gold und Silber. Edelmetalle sind und bleiben, und nein, ich bekomme auch dieses Mal von Dominik Gärtner kein Geld dafür, es zu sagen, sind und bleiben auch für mich etwas, das ich nutze, um mein Restvermögen sozusagen zu verteilen auf mehrere Dinge. Schafft es weg vom Zugriff des Staates. Auch das Bankschließfach in Deutschland ist im Zugriff des Staates. Auch da stehen die Finanzbehörden einfach vor und lassen es aufschließen, wenn sie es gern hätten. Macht euch unabhängig mit eurer Infrastruktur, eurer Technik. Schafft eure digitalen Server, eure Produkte raus aus Deutschland, raus aus der EU. Und im besten Fall schafft euch selbst raus aus der EU, raus aus Deutschland zumindest, vor allem eure Familie. Denn ich sehe im derzeitigen Deutschland für Kinder, ja, für die nachkommende Generation keine tatsächliche Zukunft. Und es ist kein Verrat, es ist keine Flucht, es ist ein notwendiger Selbstschutz, gerade für diejenigen, die das noch nicht selbst für sich tun können, denen die besten Startchancen zu geben. Wer jetzt geht und sich bestmöglich schützt, der kann auch als erster zurückkommen, um den Wiederaufbau mit anzupacken, wenn dieses Regime endlich im Loch sitzt. Darauf freue auch ich mich, und das ist auch letztlich mein Ziel und mein Wunsch, wieder in ein Deutschland zu kommen, was demokratisch und frei aufgebaut werden kann.
Paul, danke für die starken Worte. Natürlich verlinken wir sehr, sehr gerne deine Projekte, deine Website und alles, was du so machst, hier unter dem Video. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute wieder mal zu Gast warst, und vielleicht unterhalten wir uns ja bald mal wieder auf der finanziellen Ebene bei euch im Podcast. Who knows? Auf jeden Fall freue ich mich gerne, dich hier zu Gast zu haben. Vergesst also auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, Pauls Kanäle zu abonnieren, und dann sehen wir uns bald wieder in aller Frische. Danke dir.
Dominik, herzlichen Dank und bis bald.